Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wenn Sie dieses Geräusch erschaudern lässt, dann gehören Sie wahrscheinlich zur immer weiter schrumpfenden Gruppe der Menschen, die noch kein Tattoo tragen. Gesichtstattoos allerdings, die haben sich lange als Tabu gehalten. Dem Klischee nach war das lange doch eher Sache von, sagen wir, Mördern, Mafiosi oder irren Sektenführern wie Charles Manson zum Beispiel, der ja etwa Hakenkreuz auf der Stirn trug. Das Blatt hat sich gewendet. Selbst Traumschwiegersohn Justin Bieber trägt inzwischen Tinte im Gesicht. Warum bloß? Gleich Thema hier bei uns im Kompressor. Ich bin Gesa Ufer. Herzlich willkommen, ob tätowiert oder nicht. Eine Konzertabsage und die Folgen. Die Rostocker Band Feine Sahne Fischfilet war eigentlich für gestern ins Bauhaus Dessau eingeladen, um dort in der Mensa ein Konzert aufzuzeichnen im Rahmen der ZDF-Reihe ZDF at Bauhaus, in der verschiedene Bands an die 100-jährige Geschichte des Hauses erinnern sollen. Doch zu dem Konzert kam es nicht. CDU und AfD hatten im Vorfeld gegen den Auftritt der Band protestiert, die zwischenzeitlich wegen ihrer explizit linken Texte vom Landesverfassungsschutz beobachtet worden war. Die Stiftung Bauhaus Dessau als Gastgeberin hatte es dann offenbar mit der Angst bekommen und das ZDF aufgefordert, die Band wieder auszuladen. Wie dieser Fall zu bewerten ist, darüber spreche ich jetzt mit David Begrich von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus in Magdeburg beim Magdeburger Verein Miteinander e.V. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag.
Rainer Robra, der Kulturminister von Sachsen-Anhalt und Vorsitzender des Stiftungsrates der Bauhaus-Stiftung Dessau, der hat die Absage verteidigt und berief sich sogar auf Walter Gropius. Der hätte nämlich genau wie die anderen Meister des Bauhauses jede politische Einflussnahme immer abgewehrt, egal ob von rechts oder von links. Was halten Sie von dem Statement?
Gut, das kann man auch anders sehen. Das Bauhaus steht ja in einer Tradition, der explizit republikanischen und demokratischen Architekturtraditionen. Das Bauhaus ist ja aus Weimar vertrieben worden von der völkischen Rechten, ist dann nach Dessau sozusagen umgezogen. Und diese Erzählung, das Bauhaus habe keinen politischen Charakter gehabt, die ist natürlich eine Interpretation, die kann man so sehen, aber ich teile sie nicht. Und die Auseinandersetzung rund um den Kontext des Bauhauses in der Frühphase des Nationalsozialismus zeigen das ja auch ganz deutlich.
Sie fühlen sich bei dieser ganzen Geschichte eher an ein anderes historisches Ereignis erinnert, das vor 12 Jahren geschah, nämlich ein Konstantin-Wecker-Konzert. Nur noch mal zur Erinnerung, was war damals eigentlich?
Ja, damals sollte nicht am Bauhaus Dessau, sondern an einem Gymnasium in Halberstadt Konstantin Wecker ein Konzert für Schülerinnen und Schüler spielen. Und als das bekannt wurde, wandte sich damals der NPD-Kreisvorsitzende an den Landrat und verlangte eine Absage des Konzerts. Und der damalige Landrat des Landkreises Halberstadt hat dann das Konzert tatsächlich auch abgesagt mit der Begründung, dass wenn man Konstantin Wecker auftreten ließe, man dann auch den rechtsextremen Liedermacher Frank Rennecke auftreten lassen müsse an der Schule. Das hat dann für einen bundesweiten Skandal gesorgt, eine heftige Diskussion über die Kultur- und Kunstfreiheit, über die Frage, ob und in welcher Weise die NPD eben Einfluss nehmen will und Einfluss nehmen kann auf die Ausgestaltung von Konzertprogrammen an Schulen. Und am Ende, nach dieser ganzen Debatte, fand dann ein großes Konstantin-Wecker-Konzert auf dem Marktplatz in Halberstadt statt, das sozusagen von der Zivilgesellschaft organisiert und dann auch politisch durchgesetzt worden war. Und die jetzige Konfliktlage erinnert mich doch sehr stark an die damaligen Vorgänge.
Wenn sich, wie hier passiert, schon im Vorfeld auch Neonazis ankündigen, um so eine Kulturveranstaltung zu sprengen, was müsste dann eigentlich passieren als Reflex darauf?
Ich hätte mir von der Bauhausstiftung Dessau etwas mehr Gelassenheit im Umgang mit all diesen Konfliktlagen gewünscht. Also es gilt ja in der politischen Bildung ganz genauso wie in der Kultur das Kontroversitätsprinzip. Man muss nicht jedes Wort, nicht jeden Song, den Feine Sahne Fischfilet veröffentlicht hat, teilen. Das tue ich auch nicht. Das ist eine Geschmacksfrage. Das muss man sich nicht zu eigen machen, würde ich mir auch nicht zu eigen machen. Aber ich glaube, dieses Kontroversitätsprinzip muss eben bestimmte kontroverse Debatten auch aushalten. Und ich hätte mir gewünscht, dass das Bauhaus diese Situation, also den Auftritt der Band, tatsächlich auch verteidigt. Selbst wenn die Neonazis vor der Tür stehen. Wir leben ja in einem Land, in dem Kunst- und Kulturfreiheit gilt. Und diese Kunst- und Kulturfreiheit hätte dann sicher auch von der Polizei geschützt werden können, unter der Maßgabe, dass natürlich auch für Neonazis das Versammlungsrecht gilt. Das heißt, da hätte ich mir etwas mehr, ich sag's mal, Konfliktbereitschaft gewünscht. Aber jetzt ist es so und es ist ein fatales Signal, dass das Bauhaus unter Verweis auf die Mobilisierung in der rechtsextremen Szene dieses Konzert abgesagt hat, weil diese Signale der Absage werden ja in der rechtsextremen Szene sehr wohl verstanden. Und man kann die Situation jetzt nur dadurch retten, indem ein anderer Veranstaltungsort hoffentlich in Dessau gefunden wird, wo dieses Konzert auch trotzdem stattfinden kann.
David Begerich, Rechtsextremismus-Experte beim Magdeburger Verein Miteinander über das abgesagte Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet im Bauhaus Dessau. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Ich danke.
Laut Statistik ist hierzulande inzwischen angeblich jeder und jede Fünfte tätowiert. Tendenz, wenigstens mein Eindruck, stark steigend, was noch auffällt. Immer häufiger werden Bilder und Schriftzüge auf Hände, Hals oder direkt ins Gesicht getintet. Ob und wie Gesichtstattoos in unsere Zeit passen, das frage ich den Hamburger Kunsthistoriker Ole Wittmann. Er forscht zur Geschichte der Tätowierung in Deutschland und ist mir jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Schönen guten Tag nach Hamburg.
Hallo Frau Ufer.
Herr Wittmann, lassen Sie uns doch mal bitte im Urschleim anfangen. Also das Wort Tattoo, das würde man vielleicht lateinisch wirklich mit Stigma übersetzen. Und in der römischen Kultur, da war so ein Tattoo als Stigma eigentlich angesetzt. Was war die Funktion damals ursprünglich?
Ja, tatsächlich. Also so aus Rom sind eigentlich drei Arten von Tätowierung überliefert oder drei sind mir bekannt. So, und die bekanntesten sind tatsächlich die Straftätowierung von Sklaven und Kriminellen. Und die wurden tatsächlich im Gesicht angebracht. Und ja, es ist natürlich klar, dass für einen Träger einer Zwangstätowierung das Gesicht natürlich die denkbar schlechteste Stelle ist, weil man es eben nicht verstecken kann und weil es ja ein lebenslanges Reklameschild für die eigene Tat ist, ne? Was natürlich auch eine Resozialisierung ausschließt.
Und was wahrscheinlich maßgeblich auch bis heute bei uns zu dem schlechten Ruf von Tattoos beiträgt. Aber es gibt da ja noch eine ganz andere Quelle, nämlich bei indigenen Völkern. Was kann man denn über deren soziale Funktion sagen?
Also bei indigenen Völkern ist es so, dass das hat natürlich die unterschiedlichsten Bedeutungen. Aber was am meisten eigentlich mit Gesichtstätowierungen in Verbindung gebracht wird. Das sind die Mokos der Maoris aus Neuseeland und da ist es eigentlich so, dass Herkunft und Status damit angezeigt werden.
Warum ist das für die bürgerliche Welt nach wie vor oder lange so ein Tabubruch gewesen, sich überhaupt tätowieren zu lassen?
Das lässt sich in Mitteleuropa, also ich spreche jetzt von Deutschland, Italien, Frankreich, tatsächlich zurückführen auf eine Forschungsarbeit von Cesare Lombroso, der 1876 eine Untersuchung veröffentlicht hat, in der er Gefängnisinsassen untersucht hat und da eben Tätowierungen gefunden hat zuhauf und daraus eben Schluss gefolgert hat, dass alle Menschen mit Tattoos kriminell sind. Was er halt eben vergessen hat, ist die übrige Bevölkerung zu untersuchen und somit war das natürlich totaler Quatsch. Er hat auch direkt Gegenwind damals schon bekommen von sämtlichen Forschern, aber diese Studie hatte so eine Durchschlagskraft, die ja bis heute nachwirkt.
Die aktuelle Mode der Gesichtstattoos, die jetzt bis zu uns schwappt, die wiederum kommt aus dem amerikanischen Soundcloud-Rap. Und da sieht man dann so Anfang 20-jährige Milchgesichter, ziemlich zugedröhnt wie Lil Peep oder Post Malone, die sich dann so Sprüche wie immer müde unter die Augen tätowieren lassen oder einfach bleib weg. Oder besonders schön auch Lil Xan, der hat sich nach dem Lieblingsberuhigungsmittel Xanax benannt und sich ein riesiges Konterfei von Anne Frank auf die eine Gesichtshälfte tätowieren lassen. Er nennt sie Xan Frank. Wo sehen Sie die Motive für diese jungen Menschen?
Ja, grundsätzlich ist das natürlich zu sagen, dass das nach wie vor ein Tabubruch ist, in gewisser Form, sich direkt im Gesicht tätowieren zu lassen, ne? Weil es ja irgendwie so dieses Ideal der Unversehrtheit einfach zerstört, ne? Also das ist wie im alten Rom, ne? Dieses ist ein unauslöschliches Zeichen im Gesicht, was eben dann mit der Identität verbunden ist.
Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Motiven dieser Gesichtstätowierten, gerade unter den Cloud-Rappern. Da haben wir vor allen Dingen diese diese Schriftzüge, dieses immer müde oder so drei Zs, die für dieses Schnarchgeräusch stehen. Also diese im Grunde vor sich hergetragene Müdigkeit ist offenbar ja ein großer Topos, oder?
Ja, das ist tatsächlich unheimlich interessant, auch aus Forschungsperspektive, da die Verbindung zwischen der Platzierung einer Tätowierung auf dem Körper und dem Inhalt, was in dem Fall ja auch gegeben ist, wenn man sich immer müde unter die Augen tätowieren lässt. Also das hat tatsächlich schon eine ganz lange Tradition, wo es auch wirklich super witzige Beispiele schon aus dem 19. Jahrhundert gibt. Was weiß ich, Leute lassen sich eine Maus tätowieren und die Brustwarze ist die Nase auch und so, also quasi so metamorphische Geschichten, ne? Also das gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange, und mit diesem immer müde, da muss ich natürlich auch an die Arbeit The End von Tim Ulrichs denken. Der hat sich The End auf sein rechtes Augenlid tätowieren lassen in der Kunstaktion. 1981 war das. Und ja, das ist immerhin schon fast 40 Jahre her.
Ein anderes, ja immer wieder gern gehörtes, entrüstetes Argument gegen Tattoos, das bezieht sich auf die Zeit. Das sind dann so Sätze wie, ah, das bleibt doch bis zum kühlen Grab, das ist doch in 2 Jahren, ist das doch schon wieder out, oder boah, das wird ja lustig, wenn die Tattoos dann später unter den Stützstrümpfen hervorluken. Aber mit dieser Logik haben überzeugte Tattoo-Träger genau eben nichts am Hut, oder?
Nee, genau. Das wurde tatsächlich auch untersucht, ob wirklich Leute, die tätowiert sind, das bereuen. Und diese Studie hat tatsächlich ergeben, dass der Anteil derer, die sich freiwillig tätowieren lassen haben, also dass von denen so gut wie keiner ist bereut, sich tätowiert zu haben.
Hm. Und das wiederum wird wahrscheinlich nochmal umso mehr für Gesichtstätowierte gelten, die wahrscheinlich nochmal umso drastischer dieses Selbstbewusstsein vor sich hertragen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Es gehört natürlich eine gewisse Form von Selbstbewusstsein dazu, weil man natürlich gerade, wenn man sich im Gesicht tätowieren lässt, auch mit der Außenwirkung, ne, und der Reaktion der Betrachter, damit muss man dann natürlich rechnen. Was aber nicht automatisch heißt, dass jemand das deshalb tut, um eine Außenwirkung oder eine Reaktion anderer zu bekommen. Ne? Das ist natürlich was ganz anderes, die Motivation und das, was dann passiert.
Ole Wittmann forscht zur Geschichte der Tätowierung in Deutschland. Und im kommenden Jahr, da präsentieren Sie die Ergebnisse zu Deutschlands Urvater der Tätowierung, Christian Warlich in Hamburg. Auch ein spannender Mann, über den wir dann hier im Kompressor auf jeden Fall noch reden werden. Ganz herzlichen Dank für heute, Herr Wittmann.
Ja, danke, Frau Ufer.
Ihr Name fiel in den vergangenen Tagen häufig, denn die Künstlerin, Musikerin und Kritikerin Jutta Köther gehörte zur Gründungsriege der Zeitschrift für Popkultur Spex, die ja nun zum Ende des Jahres zu Grabe getragen wird. In den 90er Jahren zog Jutta Köther nach New York und malte mehr und farbiger und größer. Die Münchner Sammlung Brandhorst zeigt gerade eine große Jutta Köther Werkschau mit dem schönen Titel Tour de Madame. Und zum Abschluss gibt es jetzt am Wochenende zusätzlich ein schickes, spartenübergreifendes Programm an den Münchner Kammerspielen. Lauter Gründe, mit ihr direkt zu sprechen. Schönen guten Tag nach München, Jutta Köther.
Hallo, guten Tag.
Die Frage haben Sie wahrscheinlich in den vergangenen Tagen schon öfter gehört, aber uns interessiert es auch nochmal. Wie ging es Ihnen mit der Nachricht, dass die Spex aufgibt?
Tja, natürlich ja, hat man immer so dann nochmal so einen Moment der Melancholie, aber ich hatte mich grundsätzlich nicht verabschiedet, aber ich habe sozusagen schon lange nach anderen Formen gesucht, sozusagen Spex, die Idee von Spex umzuwandeln in ein anderes Tun. Ja, und grundsätzlich natürlich als Institution, Plattform finde ich das natürlich sehr schade. Und gleichzeitig denke ich, ist es aber auch ein Symptom für eine grundsätzliche Veränderung.
Lassen Sie uns doch noch mal ganz kurz auf diesen Punkt zurückkommen, wenn Sie sagen, Sie versuchen das durch ein anderes Tun ohnehin schon anders zu integrieren. Sie selbst nennen sich Painter, Performer, Participant. Painter, Performer, darunter kann man sich was vorstellen. Was aber meint genau Participant? Wo sehen Sie sich als Teilnehmer, als Teilnehmerin vor allem?
Naja, also es geht direkt zurück wiederum zu Spex oder zu dem Beginn der Formation als wer bin ich, was will ich als junger Mensch, wenn man irgendwie neugierig ist auf eine irgendwie geartete Teilnahme an kultureller Produktion. Dass die unterschiedliche Formen zu unterschiedlichen Zeiten annehmen kann und auch je nachdem in welcher Weise man das mit seinen eigenen Begehren und Ökonomien verschalten kann, das zu lernen und das auch zu entscheiden und den Weg sozusagen selber zu gestalten, das hat mich immer interessiert. Und natürlich unterliegt das den Bedingungen, auch den gesellschaftlichen Bedingungen, in denen man sich befindet. Also früher hat man das Wort nicht benutzt, aber ich habe schon in den späten 80er Jahren die Notwendigkeit des Updates sozusagen gesehen ja. und mich als sozusagen immer wieder überprüft. Und mhm. wo kann ich handeln, wo kann ich auch das, was ich kann, ja, weiter verfolgen.
In den späten 80er Jahren, weil Sie gerade darüber sprechen, da waren Sie im Grunde wirklich die feministische Stimme in der doch ziemlich dominierten männlichen Kölner Szene. Wie bewusst war Ihnen diese Rolle eigentlich damals?
Erstmal würde ich sagen, das stimmt nicht so mhm. ganz. Ich war weder die Einzige noch die Lauteste. Nur ich würde sagen, vielleicht habe ich sehr bewusst den Aspekt, dass es eben nicht nur so irgendwie mitmachen, sondern mitmachen auch mit dem Anspruch, damit was zu erreichen. Also im Sinne einer, wie auch immer gearteten, politischen Haltung. Also dass man sagt, nein, ich habe jetzt auch keine Angst davor, als feministische Künstlerin beschrieben zu werden, auch wenn das nur ein Aspekt meiner Arbeit ist.
Rührt daher eigentlich der schöne Titel dieser Werkschau, Tour de Madame, der ist ja wirklich ausgesprochen hübsch. Ist das, spielt das an auf dieses feministische Engagement?
Naja, wie oft, ich habe versuche natürlich auch Titel immer so zu gestalten, dass sozusagen viele Möglichkeiten der Interpretation darin sind. Es hat mit einer Art von Uridee auch in meinem Werk, also dass es in Bewegung bleibt. Und dann hat es ganz konkret auch was mit Montaigne zu tun, weil der Philosoph Montaigne, dessen Denken und eben der Begründer des Essays, also eines anderen Denkens, der versucht, sich sozusagen in Systemen zu verhalten und dadurch eine ganz neue Art von Denken aufmacht. Und das ganze Denken fand eben in einem Turm statt, ja, interessanterweise. Und es gibt eben diesen berühmten Tour de Montaigne. Und es gibt aber auch eben ein Tour de Madame in diesem Anwesen, also weil seine Frau natürlich die ganze Verwaltung des Projekts hatte. Okay. Und das fand ich einfach auch wieder so, sozusagen die alte Problematik von die Frau ist Verwalterin und die macht das Business und der Mann ist der Künstler. Und das umfasst das alles, ja.
Sie selbst sind Jahrgang 1958, das ist ja aber eigentlich ein bisschen jung, um jetzt schon das eigene Lebenswerk so gewürdigt zu sehen. Ist das nicht auch ein bisschen seltsam, wenn man schon so musealisiert wird?
Ja, auch da habe ich eher vielleicht einen unorthodoxen Weg gehabt, also dass meine Arbeit nicht in einer Weise, sag mal so, institutionalisiert wurde, wie vielleicht bei anderen Künstlern. Also ich habe in Deutschland auch noch nie eine Museumsausstellung gehabt und plötzlich ist dann so alles da. Es war für mich jetzt wirklich eine extrem schöne, auch schwierige, aber auch wirklich notwendig für meine Arbeit, einfach eine Rückschau zu machen, auszusortieren, zu archivieren, alles nochmal in die Hand zu nehmen und so weiter, weil meine Arbeiten wirklich über die ganze Welt verstreut waren und irgendwie auch in unterschiedlichen Lagern und ich weiß nicht, also es war sehr komplex. Das war jetzt die Gelegenheit, ja. Mhm. Und ich bin unglaublich froh darüber und fühle mich eher sehr befreit. Das, was ich dann auch mit der konkreten Arbeit Tour de Madame, also die Ausstellung heißt zwar so, aber der Zyklus, auf den sich das bezieht, ist ja der im Museum, das sind 12 Bilder. Und die Bilder sind sozusagen Erzählen von dieser Geschichte, dieses sich einen Überblick verschaffens und sind im Grunde so eine Art auch gleichzeitig wieder Türöffner für jetzt die nächste, was jetzt kommt.
Diese 12 Bilder, die haben Sie schon genannt, ist aber eben auch jetzt diese Veranstaltung in den Münchner Kammerspielen, wo Sie, glaube ich, vor allem in Ihrer Funktion als, wie Sie eben sagen, Participant zu erleben sind. Mhm. Da werden Sie gemeinsam mit der Sonic Youth-Sängerin Kim Gordon auftreten oder auch mit Pop-Theoretiker Dietrich Diederichsen am Klavier spielen. Was erwartet das geneigte Publikum da ungefähr?
Also ich hoffe, es erwartet einfach nur nicht zu viel. Also es geht wirklich darum, eine Art Abschlussveranstaltung, also mal eine Hommage an die mir sehr wichtigen Menschen, die mich, mein Werk oder mein Leben und meine künstlerische Arbeit begleitet haben, denen nochmal sozusagen einen Ausdruck zu verleihen. Und mit Kim Gordon verbindet mich eben eine sehr lange Freundschaft und auch Auseinandersetzung mit ihrer Musik, aber auch mit ihren künstlerischen Arbeiten und wir haben eben so eine Geschichte auch von diesen Duo-Performances im künstlerischen Kontext und mit Dietrich ist praktisch die große Klammer, die nochmal ganz zurückgeht an den Anfang von auch von Spex und so weiter und dann gibt es ja auch noch mal eine Gruppe von ehemaligen Studentinnen, also die ist von Hamburg, die performt. Also das ist so eine Mixtur, um für mich selbst einfach nochmal auch so eine Art Dankeschön auch an diese Figuren zu geben.
Tour de Madame, die Jutta Köter Werkschau, die findet noch statt bis Sonntag eben in der Sammlung Brandhorst in München und das flankierende Programm unter anderem in den Münchner Kammerspielen. Ganz herzlichen Dank, Jutta Köter, für das Gespräch.
Ja, Dankeschön.
Ein kleiner Junge sitzt auf einem Fahrradgepäckträger und klammert sich kreischend an seiner großen Schwester fest. Das Bild an einer Hauswand in Georgetown auf der malaysischen Insel Penang, das ist ein Magnet für Touristen. Das Besondere ist nämlich, das Fahrrad ist echt. Die Kinder dagegen, die sind mit Pinsel und Farbe beinahe fotorealistisch auf die Wand gemalt. Das Kunstwerk hat die kleine asiatische Insel für seine Street Art berühmt gemacht. Doch nicht alle Künstler sind darüber glücklich. Cora Knoblauch hat mit ihnen gesprochen.
So over there you see the Ernest most famous piece.
Da drüben siehst du das berühmteste Wandbild von Ernest Zakarewitsch, die Kinder auf dem Fahrrad. Auf der anderen Straßenseite steht ein Baum aus Eisen mit einer Marmorfigur. Daneben sind noch zwei Kunstinstallationen von anderen Künstlern, auf dem Hausdach noch eine kleine Skulptur. Die Leute nehmen das alles aber gar nicht wahr. Sie sind nur gekommen, um das Zakarewitsch-Bild zu fotografieren. Medien erziehen Menschen dazu, bestimmte Dinge zu sehen. Was nicht erwähnt wird, existiert auch nicht. Bibi Chun, Mitte 30, Street-Art-Künstler aus Malaysia, lebt seit 5 Jahren in Georgetown auf der Insel Penang. Als Bibi Chun nach Georgetown kam, hatte der litauische Künstler Ernest Zakarewitsch gerade im Auftrag eines Kunstfestivals mehrere Street-Art-Arbeiten in der Altstadt fertiggestellt. Zakarewitsch hatte etwas Neues ausprobiert. Er integrierte reale Gegenstände wie ein Fahrrad in seine fotorealistisch gemalten Wandbilder. Touristen setzen sich auf das Fahrrad oder posieren daneben und werden so Teil der Szene. Dank Instagram und geschicktem Stadtmarketing wurde diese Kunst innerhalb weniger Monate so berühmt, dass Georgetown heute nicht nur bekannt ist als chinesisch-britische Kolonialstadt und UNESCO-Weltkulturerbe, sondern als die Stadt für Street Art in Südostasien. Zakarewitsch wurde zum Superstar der Szene. Ernest hat mit seiner Kunst die Sehenswürdigkeiten in Georgetown verschoben. Eine Straße weiter von hier steht ein Clan-Tempel, mehrere hundert Jahre alt. Er war die Sehenswürdigkeit von Georgetown. Direkt gegenüber von diesem Tempel hat Zakarewitsch sein Bild von einem Jungen, der auf einem Stuhl balanciert, an die Wand von einer Bar gemalt. Jüngere Leute kommen jetzt hierher, um den Jungen auf dem Stuhl zu fotografieren. Den Tempel kennen sie gar nicht. Bibi Chun kennt Zakarewitsch gut. Die Street-Art-Szene in Georgetown ist klein und international. Zakarewitsch lebt mittlerweile zwar wieder in Litauen, sein Atelier in Georgetown hat er aber behalten. Dass der litauische Künstler für seine fotogenen Werke so viel Aufmerksamkeit bekommt, stört Bibi Chun nicht grundsätzlich. Doch für ausländische Künstler sei es sehr viel einfacher, Aufträge in Malaysia zu bekommen, sagt Bibi Chun. Eine Form von Postkolonialismus, findet er.
When it comes to art education.
An den Kunsthochschulen in Asien wird eigentlich nur die westliche Kunstgeschichte und westliche Kunstrichtungen gelehrt. Der Kunstmarkt wird vom Westen dominiert. Whitewashing, all das ist ein Thema.
So, and then the whole idea of whitewashing issue coming up.
Bibi Chun lebt von Auftragswerken. Seine auftragsfreie Street Art überdauert in der Regel nur wenige Wochen, manchmal nur Tage. Dann werden seine Bilder von der Stadt übermalt, meist weil sie gegen die Zensur verstoßen.
There's this one activist cartoonist, Malaysian cartoonist.
Es gibt einen malaysischen Cartoonisten, der sich immer wieder regierungskritisch in seinen Arbeiten äußert. Als er vergangenes Jahr eine Ausstellung hier in Penang hatte, stürmten Hooligans die Galerie, zerstörten seine Bilder und schlugen ihn krankenhausreif. Also habe ich ein Plakat gemalt, worauf dieser Cartoonist zu sehen ist, sein Mund und Körper eingewickelt und gefesselt mit der Fahne der damaligen Regierungspartei. Das Plakat hing in einer kleinen Gasse, wo viele Street-Art-Künstler arbeiten. Es hat immerhin fast ein halbes Jahr überlebt, bevor es übersprüht wurde. Dass seine provokanten und zensurrelevanten Bilder nur noch auf seinem Smartphone existieren, stört ihn nicht. Street-Art, sagt Bibi Chun, gehört eben nicht dem Künstler oder einem Galeristen. Sie gehört in gewisser Weise niemandem und allen.
Whether or not you survive, that's not my concern anymore.
Ob meine Kunst auf der Straße überlebt, interessiert mich nicht. Ich setze die Bilder aus und lasse sie los.
And let go.
Auch Zakarewitschs Kinder auf dem Fahrrad verblassen. Das tropisch feuchte Klima Malaysias lässt Kunst und Wände schimmeln. Wenn Georgetown nicht mehr in die Konservierung seiner Street Art investiert, werden manche Bilder nur auf Instagram und den Smartphones der Touristen überleben.
Street Art in Malaysia, ein Bericht von Cora Knoblauch. Und das war's für heute vom Kompressor. Ich bin Gisa Ufer und mache jetzt Platz für die Kindernachrichten und den Kakadu. Schönen Tag Ihnen und euch. Wiederhören.